NDR Info. Echo des Tages.
Mit Verena Gonsch und diesen Themen. Explosionen in der Ukraine, 27 Menschen wurden verletzt. 10 Euro für den Arztbesuch, Praxisgebühr in der Diskussion. Fachkräfte dringend gesucht, Bundestag sagt Ja zur Blue Card. Euro-Krise weitet sich aus, Spanien wird von Ratingagentur herabgestuft und Margot Käßmann ist ab sofort Botschafterin für das Reformationsjubiläum 2017. Die Bomben wurden kurz hintereinander gezündet, es gab 4 Explosionen, mindestens 27 Menschen wurden verletzt. 6 Wochen vor der Fußball-Europameisterschaft ist die Heimatstadt der inhaftierten früheren ukrainischen Regierungschefin Julia Timoschenko Ziel mehrerer Anschläge geworden. Markus Sambale berichtet.
Die Explosionsserie begann um 11.50 Uhr Ortszeit mitten im Zentrum von Dniepropetrovsk im Südosten der Ukraine auf einer belebten Straße. Ein Reporter berichtete im russischen Fernsehen. Es gab 4 Explosionen im Abstand von etwa 30 Minuten mitten am Arbeitstag. Die erste Explosion ereignete sich an einer Straßenbahnhaltestelle am Operntheater, in dem Moment, als eine vollbesetzte Straßenbahn ankam. Die Splitter haben den ganzen Straßenbahnwagen durchlöchert. Dann explodierte ein Sprengsatz vor einem Kino, etwa 3 Häuserblocks vom ersten Explosionsort entfernt. Kurz darauf gingen 2 weitere Bomben hoch, unter anderem auf einem Platz an einem Bahnhof. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Sprengsätze selbst gebaut wurden. Videoaufnahmen vom Ort der ersten Explosion zeigen die schwer beschädigte Straßenbahn und Passanten, die am Boden liegende Verletzte versorgen. Auf dem Boden Blutlachen und Glassplitter. Polizisten sperrten die Straße weiträumig ab. Rettungskräfte haben die Verletzten inzwischen in Krankenhäuser gebracht. Das Mobilfunknetz im Zentrum der Stadt brach zusammen. Augenzeugen berichten vom Moment des Anschlags. Da vorn wurde ein Junge verletzt. Ihn hat etwas am Ohr getroffen. Er hatte viel Blut am Ohr. Dann wurde er zur Behandlung weggebracht. Die Studenten hatten gerade Pause, deshalb waren hier viele Menschen. Nach ersten Erkenntnissen ist im Abfalleimer irgendeine Bombe explodiert. Präsident Janukowitsch sprach in einer ersten Stellungnahme von einer Herausforderung für sein Land. Er werde die besten Ermittler einsetzen, um die Anschläge aufzuklären. Die Staatsanwaltschaft nahm ein offizielles Verfahren wegen eines Terroranschlags auf. Der Innenminister machte sich auf den Weg zum Ort der Anschläge. Über mögliche Täter und Hintergründe wurden keine Angaben gemacht. Es gab keine Warnung, auch ein Bekennerschreiben ging bislang nicht ein. Dniepropetrovsk ist eine Industriestadt mit rund 1 Million Einwohner. Bei der Fußball-Europameisterschaft, die in 6 Wochen beginnt, ist die Stadt nicht als Austragungsort vorgesehen. Das Stadion dort ist nur als Reserve eingeplant. Der ukrainische Sicherheitschef für das Turnier erklärte, man werde alles dafür tun, die Sicherheit der ausländischen Gäste während der Europameisterschaft im Land zu gewährleisten. Die Stadt ist Geburtsort der inhaftierten Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko. Ein Zusammenhang mit dem Fall Timoschenko oder dem Streit über ihre Haftbedingungen ist allerdings nicht erkennbar.
Kurz vor den Anschlägen haben heute Ärzte der Berliner Charité ein Gutachten zum Gesundheitszustand von Julia Timoschenko vorgelegt. Timoschenko ist seit einer Woche im Hungerstreik, nachdem eine von ihr gewünschte Verlegung in ein deutsches Krankenhaus abgelehnt wurde. Die Charité-Ärzte hatten sie vor ein paar Wochen untersucht und dabei einen fortschreitenden Bandscheibenvorfall festgestellt. Markus Streim berichtet.
Mehr als 1 Dutzend Fernsehkameras bei einer Pressekonferenz zum Gesundheitszustand einer ukrainischen Patientin. Das hat selbst Charité-Chef Karl-Max Einhäupel noch nicht erlebt.
Frau Timoschenko ist jetzt sozusagen der Kristallisationspunkt eines europäischen Konfliktes.
Die Berliner Ärzte machen sich große Sorgen um die ehemalige Ministerpräsidentin. 2-mal haben sie Timoschenko untersucht, zuletzt vor 10 Tagen in der Ukraine. Dort sei der Bandscheibenvorfall der Patientin in den letzten Monaten nicht richtig behandelt worden. Ihr Zustand habe sich deutlich verschlechtert. Auch wegen des psychischen Stresses habe die 51-Jährige jetzt ein chronisches Leiden. Sie sei verzweifelt.
Wir fühlen uns dieser Patientin, die jetzt auch unsere Patientin ist, ärztlich verpflichtet. Und wir glauben, dass die Probleme so eskaliert sind, dass es hier wirklich wichtig ist, dass nochmal eine ärztliche Einschätzung auch unsererseits gegeben wird.
Aus Protest gegen eine angebliche Misshandlung auf dem Weg ins Krankenhaus ist Julia Timoschenko ja vor einer Woche in einen Hungerstreik getreten. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand kann auch Charité-Cheforthopäde Norbert Haas nur spekulieren.
Es ist ja sicher eine Verschlechterung eingetreten, das kann man aus ärztlicher Erfahrung sagen, wenn jemand, der schon unter nicht guten Bedingungen ist, durch einen Hungerstreik, der ja wohl bestätigt wird von den ukrainischen Behörden, wird sich die Situation sicher nicht verbessern und das Gesamt Risiko auch aus medizinischer Sicht verschlechtern.
In einer Woche wollen die Berliner erneut in die Ukraine reisen. Der Umgang mit der früheren Ministerpräsidentin ist inzwischen auch außerhalb der Ukraine zum Politikum geworden. Außenminister Westerwelle hat angeboten, Timoschenko in der Bundesrepublik behandeln zu lassen. Dieses Angebot hat Charité-Chef Einhäupel heute ausdrücklich unterstützt.
Die ukrainischen Behörden müssten dann bereit sein, den Strafvollzug für eine zumindest begrenzte Zeit auszusetzen. Wir sind bereit, Frau Timoschenko hier zu übernehmen und vielleicht auch Frau Timoschenko ein Stück weiter zu beruhigen und zu helfen.
Inzwischen sollen Gespräche sogar auf höchster politischer Ebene laufen, nicht zuletzt ausgelöst durch den Bundespräsidenten. Joachim Gauck hatte ja eine Einladung der Ukraine zu einem Treffen europäischer Staatschefs Mitte Mai in Jalta abgesagt. Und Innenminister Hans-Peter Friedrich hatte gesagt, er könne sich nicht vorstellen, in 6 Wochen bei der Fußball-EM in der Ukraine zu jubeln, wenn nur wenige Kilometer entfernt jemand nicht nach den Regeln der zivilisierten Welt behandelt würde.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Praxisgebühr, sie hat den Patienten mehr Ausgaben gebracht und den Ärzten und ihren Mitarbeitern viel bürokratischen Aufwand. Die FDP will diese Gebühr nun am liebsten wieder abschaffen, Koalitionspartner CDU aber nicht. Der Streit darüber zeigte sich heute im Bundestag. Georg Schwarte hat zugehört.
Praxisgebühr. Was für ein Aufreger und das vor 2 Landtagswahlen. Entsprechend ging es zu im Hohen Haus. Klaus Ernst, der Linken-Chef, sagt weg damit und zwar sofort. Dass die FDP auch dagegen ist, aber dann mit der Koalition gegen die Abschaffung stimmt. Brems Tierleben musste bemüht werden.
Die FDP hat auch mit Nein gestimmt. Jetzt machen sie einen doppelten Ritzberg an die Spitze der Bewegung. Glaubt ihnen doch kein Schwein mehr in diesem Land.
Aber weil der FDP-Gesundheitsminister Bahr ungerührt durchlächelte auf der Regierungsbank, erinnerte Linken-Chef Ernst an einen Brief der stellvertretenden FDP-Ministerpräsidenten. Es folgte Brems Tierleben Teil 2.
Sie rennen durch die Gegend, ihre Ministerpräsidenten machen schöne Erklärungen und wenn es zum Schwur kommt, dann machen sie den schlanken Hasen. Sie laufen doch schneller rückwärts, als sie nach vorne denken können. Das ist ihr Problem, wenn es konkret wird.
Konkret wurde es dann, als SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach am Mikrofon stand, demütig zu Beginn die Botschaft, wir, die SPD, haben die Praxisgebühr mit eingeführt, stellen aber jetzt fest, sie bringt nichts.
Sie ist eine Arznei mit nur Nebenwirkungen und keiner positiven Wirkungen, gehört daher vom Markt, meine lieben Genossinnen und Genossen.
Liebe Genossinnen und Genossen, da fühlten sich ausnahmsweise alle angesprochen im Hohen Hause, auch CDU-Gesundheitsexperte Jens Spahn, der daran erinnerte, dass die derzeit gute Kassenlage bei den Kassen alles sei, nur nicht von Dauer. Die Forderung weg mit der Praxisgebühr, reiner Populismus-Motto, wer bietet mehr?
Krankenhäuser mehr, Ärzte mehr, Apotheker mehr, Zuzahlungen weg, jeder das, was er sich wünscht. Glauben Sie, wir würden da auch gerne mitmachen. Aber wir finden, es gibt auch noch eine Verantwortung auf der anderen Seite, was die langfristige Finanzierbarkeit der gesetzlichen Krankenversicherung angeht.
Sagt die CDU. Der Koalitionspartner FDP applaudiert, ist aber trotzdem irgendwie dagegen, weil allein der Verwaltungsaufwand dieser Gebühr pro Jahr 352 Millionen Euro betrage, so Christine Aschenberg-Dugnus. Dann stimmt doch mit uns dagegen, riefen Grüne, SPD und Linkspartei in den Saal. Christine Aschenberg-Dugnus bemühte als Antwort, interessanterweise, ihre Erfahrungen aus 28 Jahren Ehe. Beispiel, wohin fahren wir in den Urlaub.
Wenn dann ich zum Beispiel sage, ich möchte im Urlaub gerne nach Sylt fahren und mein Mann möchte nach Bayern fahren und wir einigen uns auf einen Urlaub in Deutschland und dann kommt der Nachbar und sagt, ich fahre mit dir nach Sylt, werde ich bestimmt nicht mit dem Nachbarn nach Sylt fahren, sondern ich werde mich mit meinem Mann darüber einigen, wo wir dann gemeinsam in den Urlaub fahren.
Sollte wohl heißen, Union und FDP dürfen sich auch mal über die Praxisgebühr streiten, wollen sich aber als Koalition trotzdem nicht scheiden lassen. Grünen-Politikerin Maria Klein-Schmeink fand das alles eher merkwürdig.
Also ich habe nicht gedacht, dass ich hier an dieser Stelle heute über Szenen einer Ehe zu reden, statt
über Praxisgebühr, Zuzahlung und Kassenbeiträge. Martina Bunge von der Linkspartei fasste schließlich zusammen, was die meisten wohl dachten.
Die Praxisgebühr bringt Belastungen, sie bringt Bürokratie. Also in Summe, die Praxisgebühr ist unsinnig, unsozial und ungesund.
Ende der Debatte, die wohl nur vor dem Hintergrund 2 Landtagswahlen wirklich zu verstehen war.
Zur Debatte um die Praxisgebühr auch der Kommentar von Peter Mücke.
Fast niemand will die Praxisgebühr. Die Ärzte nicht, weil sie nur Arbeit damit haben, die Patienten sowieso nicht. Und in der Politik ist auch fast niemand mehr übrig, der die umstrittene 10-Euro-Gebühr verteidigt. Nur die Union steht noch dahinter, jedenfalls offiziell und auf Geheiß von ganz oben. Ansonsten sind sich alle einig, SPD, FDP, Linke und Grüne, die Praxisgebühr muss weg. Die Motive dieser ganz großen Koalition sind allerdings ganz unterschiedlich. Einzig den Linken muss man bescheinigen, sie waren schon immer dagegen. Alle anderen haben atemberaubende Kehrtwenden hinter sich, die weniger von Einsicht geprägt sind als vielmehr von Positionierung für laufende und kommende Wahlkämpfe. SPD und Grüne haben die Praxisgebühr 2004 eingeführt und bis vor kurzem noch verteidigt. Jetzt versuchen sie aus der Opposition heraus, das Thema zu nutzen, um die Koalition vorzuführen. Dass sie in Regierungsverantwortung die Gebühr wirklich abschaffen würden, ist mehr als unwahrscheinlich, denn sie müssten dann eine Antwort darauf geben, wie die Einnahmeausfälle ausgeglichen werden sollen. Die FDP hat in ihrer Verzweiflung das Thema Praxisgebühr entdeckt, um sich vom Koalitionspartner Union abzusetzen. Eine Partei, die Steuerentlastungen in zweistelliger Milliardenhöhe versprach und nicht lieferte, versucht es jetzt mit der vergleichsweise mickrigen 10-Euro-Gebühr. Dabei hat sie weniger die Patienten im Auge als vielmehr die Ärzte, traditionell Stammwählerschaft der Liberalen. Hier will man punkten und ist sich nicht zu schade, damit in den Landtagswahlkampf zu ziehen. Gesundheitsminister Bahr hat lange gezögert, dem Druck aus Fraktion und Partei nachzugeben. Noch im Februar hatte er die Praxisgebühr als unverzichtbar verteidigt, nur einen Umbau des Instruments in Aussicht gestellt. Erst vor wenigen Wochen lenkte er ein, eine Entscheidung gegen die eigene Überzeugung, die einzig dem Wahlkampf geschuldet ist. Die Motive der Union für ihre Haltung pro Praxisgebühr sind kaum besser. Weite Teile von Fraktionen und Parteien sind im Prinzip auch für die Abschaffung. Doch Kanzlerin Merkel, CSU-Chef Seehofer und Unionsfraktionschef Kauder haben eine andere Richtung vorgegeben. Sie befürchten, sollte die Praxisgebühr abgeschafft werden, würde das vor allem bei der FDP einzahlen. Und diesen Triumph gönnt man schlicht dem Koalitionspartner nicht. Es ist richtig, die Praxisgebühr hat nie das erreicht, was sie erreichen sollte. Die Versicherten sollten weniger zum Arzt gehen, sie sollten ein Kostenbewusstsein entwickeln und der Hausarzt sollte als Lotse mit Überweisungen dafür sorgen, dass teure Facharztbesuche nicht ausufern. Das Gegenteil ist passiert. Die Zahl der Haus- und Facharztbesuche ist sogar noch gestiegen. Bei vielen Versicherten herrscht die Mentalität, wenn ich schon zahlen muss, dann nutze ich das auch kräftig aus. Trotzdem wäre es falsch, jetzt die Praxisgebühr ersatzlos zu streichen. Bei allem Unmut haben sich Ärzte und Patienten an das Instrument gewöhnt. Es gibt großzügige Härtefallregelungen für diejenigen, die sich die 10 Euro nicht leisten können. Knapp 2 Milliarden Euro kommen so ins Gesundheitssystem. Statt jetzt aus reinem Populismus ein Loch in die Kasse zu reißen, muss ein durchdachtes Konzept her, wie das Gesundheitssystem in Zukunft aussehen soll. Eine Aufgabe vor allem für die SPD, wenn sie der nächsten Bundesregierung angehören sollte.
Der Demografiebericht in dieser Woche hat es gezeigt, spätestens 2025 herrscht in Deutschland Vollbeschäftigung. Fachkräfte sind dann Mangelware. Die sollen schon jetzt aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Der Bundestag beschloss heute die Einführung einer sogenannten Blue Card. Anja Günther mit Einzelheiten.
In Deutschland fehlen zunehmend Fachkräfte und das könnte über kurz oder lang wachstumshemmend sein. Also soll die Bundesrepublik attraktiver werden, vor allem auch für hochqualifizierte Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten. Wir müssen die Potenziale ausschöpfen, sagte Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich im Bundestag und ausländischen Fachkräften sagen:
Ihr werdet gebraucht und jeder junge Mann, jede junge Frau, die in Italien nicht arbeitslos ist, sondern in Deutschland sich einbringen kann in den Arbeitsmarkt, ist ein Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit Eurolands.
Wenn Deutschland nun die EU-Hochqualifizierten-Richtlinie umsetzt, wird eine Blue Card eingeführt, ein neuer Aufenthaltstitel für ausländische Fachkräfte aus Drittstaaten. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung hätte eigentlich schon im Sommer 2011 vorliegen müssen, kritisierte Daniela Kolbe von der SPD. Immerhin sei der Entwurf jetzt aber gar nicht so schlecht.
Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Zur Ehrlichkeit gehört aber dazu, dass Sie erst durch die Blue Card-Richtlinie der Europäischen Union zum Handeln gezwungen worden sind.
Die blaue Karte erhält, wer einen Hochschulabschluss und einen Arbeitsvertrag in Deutschland mit einem Jahresbruttogehalt von mindestens 44.800 Euro vorweisen kann. Für sogenannte Mangelberufe, etwa für Ingenieure oder Naturwissenschaftler, muss es ein maximales Einkommen von rund 35.000 Euro sein. Die blaue Karte, also die Aufenthaltserlaubnis für ausländische Hochqualifizierte, gilt zunächst befristet. Das muss aber nicht so bleiben, betonte Friedrich.
Wir bieten Ihnen nach 3 Jahren, bei guter Integration nach 2 Jahren, eine unbefristete Niederlassungserlaubnis in Deutschland.
Dass im Zuge der blauen Karte-Regelung viele Top-Leute nach Deutschland kommen werden, bezweifelte Jörn Wunderlich von der Linkspartei aber stark.
Sie und ich wissen doch, dass die Fachkräfte im Ausland, egal was wir hier für Gesetze erlassen, gewiss nicht nach Deutschland strömen werden, solange wir ein gesellschaftliches Klima haben, welches nicht gerade der Migration zuträglich ist.
Mit Blick auf das vorgeschriebene Mindestgehalt von knapp 35.000 Euro für ausländische Top-Akademiker erklärten SPD und Linke, Diese Gehaltsschwelle leiste Lohndrückerei Vorschub.
Wir sprechen über Ingenieure, wir sprechen über Physikerinnen und Physiker, wir sprechen über Mathematikerinnen und Mathematiker. Damit wir uns nicht falsch verstehen, die SPD will qualifizierte Zuwanderung, aber wir wollen kein Lohndumping.
Auch aus Sicht der Grünen ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung keine Revolution, sondern kleinteilig und bürokratisch. Der Grünen-Parlamentarier Mehmet Kilic erklärte, wer meine, mit einer zunächst befristeten Aufenthaltserlaubnis ausländische Spezialisten nach Deutschland locken zu können, der irre.
Natürlich werden Sie die Hochqualifizierte lieber einen Staat aussuchen, der Ihnen einen sicheren Aufenthaltsstatus gibt.
Trotz aller Kritik, die blaue Karte kommt. Union und FDP setzten die Richtlinie mit ihrer Mehrheit im Bundestag durch.
Am 6. Mai wird in Schleswig-Holstein gewählt, eine Woche danach in Nordrhein-Westfalen. In Berlin ist Wahlkampfstimmung ausgebrochen. Heute äußerten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble in Interviews für NDR Info und WDR 5 zu der aktuellen politischen Lage und schlugen den Bogen von der EU-Finanzkrise bis hin zu den Europameisterschaften in der Ukraine. Arne Meyer fasst zusammen.
Deutschland und Frankreich verbindet seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft. Und daran wird sich auch nichts ändern, egal wie der neue französische Staatspräsident heißt. Das betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Exklusivinterview auf NDR Info. Allerdings wäre die Pflege dieser Freundschaft einfacher, wenn Amtsinhaber Nicolas Sarkozy eine Verlängerung bekäme. Schließlich will Herausforderer François Hollande den EU-Fiskalpakt wieder aufschnüren. Mit mir nicht, machte Merkel klar.
Der Fiskalpakt ist verabschiedet, er ist von 25 Ländern unterzeichnet. Portugal und Griechenland haben diesen Fiskalpakt bereits ratifiziert. Wir sind in Deutschland im Ratifikationsverfahren. Das heißt, dieser Pakt ist ausverhandelt.
Offen steht Merkel einem Vorschlag gegenüber, den Hollande, aber auch EZB-Chef Mario Draghi gemacht haben, dem Fiskalpakt eine EU-Wachstumsinitiative zur Seite stellen. Anders als der französische Sozialist verbindet Merkel damit aber vor allem Strukturreformen und keine neuen Konjunkturpakete. Die könnte zum Beispiel Spanien sehr gut gebrauchen. Erst recht, nachdem die US-Ratingagentur Standard & Poor's das Land herabgestuft hat. Eine Entwicklung, die die Bundesregierung durchaus mit Sorge beobachtet, wie Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in der WDR-5-Sendung Platz der Republik betonte.
Die Entscheidung macht eine ohne dies etwas kritische Situation in den Finanzmärkten um Spanien noch kritischer, weil das hat immer noch einmal einen negativen Effekt. Die Finanzmärkte reagieren ja nur zum Teil auf Tatsachen. Sie reagieren sehr viel stärker auf Gerüchte, auf Beunruhigung.
Beunruhigend findet die Bundesregierung zudem die Nachrichten, die sie in den vergangenen Tagen aus der Ukraine erreicht haben. Dort sitzt die Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko in Haft. Und weil sie bei einer zwischenzeitlichen Verlegung in ein Krankenhaus geschlagen worden sein soll, befindet sie sich seit einer Woche im Hungerstreik. Angela Merkel dazu auf NDR Info.
Das ist eine sehr ernste Situation, die bedarf auch einer schnellen Antwort. Wir haben von deutscher Seite aus Ärzte geschickt und haben sie auch untersuchen lassen. Die Ärzte sind der Meinung, dass die Behandlung in einem deutschen Krankenhaus am besten durchgeführt werden sollte. Darum bemüht sich das Auswärtige Amt, darum bemüht sich auch hier das Kanzleramt.
Vor allem aus einem Grund ist das Thema für die Bundesregierung von großer Brisanz. Die Ukraine und Polen tragen ab dem 8. Juni die Fußball-Europameisterschaft aus. Die Gruppenspiele der deutschen Mannschaft finden in der Ukraine statt. Die Kanzlerin hat nach eigenen Worten noch nicht entschieden, ob sie sich die Begegnungen im Stadion oder auf dem heimischen Sofa anschaut. Von dort aus wird sie sicher die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen im kommenden Monat verfolgen. Allerdings machte sie klar,
die Arbeit auf der Bundesebene ist völlig unbeschadet des Ergebnisses von Landtagswahlen. Das war schon bei der saarländischen Landtagswahl so, das wird bei der schleswig-holsteinischen so sein und auch bei der nordrhein-westfälischen.
Und da schaut die CDU-Chefin zuerst auf die Ergebnisse für ihre Partei und erst auf die des Koalitionspartners im Bund, die FDP. Die Zusammenarbeit mit den Liberalen in der Bundesregierung klappe sehr gut, betonte Merkel. Wolfgang Schäuble sah das auf WDR 5 ein bisschen differenzierter. Vor allem, weil die FDP momentan in einer schwierigen Lage sei.
Eine Regierung muss dann irgendwann auch in der Lage sein, bestimmte Positionen geschlossen zu vertreten. Dazu schafft man Kompromisse, anders geht's nicht. Nur hinterher muss man dazu stehen und da haben wir noch einen gewissen Spielraum, besser zu werden.
Aber die Substanz der schwarz-gelben Politik dieser Bundesregierung, so Schäuble weiter, die sei gut.
Spanien ist immer stärker im Sog der Euro-Schuldenkrise. Nach der Herabstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Standard & Poor's gerät die viertgrößte Volkswirtschaft Europas in Bedrängnis. Dabei hat sie den Bürgern ja schon ein umfangreiches Sparprogramm verordnet. Ranat Spiegelhauer mit Einzelheiten.
Das spanische Kabinett ist heute Vormittag zusammengetreten, allerdings nicht etwa als Reaktion auf die Nachrichten aus den USA. Die Minister beraten vielmehr über das nationale Reformprogramm, das die Regierung der EU-Kommission vorlegen will. Auch auf dem Weg in die Sitzung äußerte sich kein Regierungsmitglied zur Herabstufung Spaniens durch Standard & Poor's. Die Ratingagentur hatte die Bewertung Spaniens am Abend um 2 Stufen gesenkt. Als einen Hauptgrund nannte sie das steigende Risiko, dass der Staat Banken unter die Arme greifen müsse. Einige Institute haben noch immer eine große Anzahl von Immobilien zu völlig überhöhten Werten bilanziert. Wirtschaftsminister De Guindos hatte allerdings kürzlich schon klargestellt: Es gibt keine gute Bank, keine schlechte Bank, nichts dergleichen definitiv. Die Regierung wird nichts derartiges einrichten. Es gibt keinerlei staatliche Hilfe. Die Experten von Standard & Poor's haben es entweder nicht gehört oder sie glauben es nicht. Außerdem sehen sie weitere Risiken für Spanien, zum Beispiel, dass es der Wirtschaft noch schlechter geht als erwartet. Die spanische Notenbank hatte Anfang der Woche bestätigt, dass das Land in die Rezession zurückgerutscht ist. Davon, dass Spanien kurz davor stehe, zu Geld aus dem Rettungsfonds greifen zu müssen, könne freilich keine Rede sein, so Notenbankchef Ordóñez kürzlich. Davon habe ich nicht im Entferntesten etwas gehört. Es geht darum, dass Spanien, Italien und andere Länder Strukturreformen durchführen müssen. Die Arbeitsmarktreform in Spanien zum Beispiel kann die Wirtschaft ankurbeln, wenn die Möglichkeiten richtig genutzt werden. Natürlich bleiben einige Länder unter Beobachtung, aber davon, dass sie gerettet werden müssten, kann keine Rede sein. Standard & Poor's ist allerdings weniger euphorisch, was die Arbeitsmarktreform in Spanien angeht. Sie könne zwar bewirken, dass Arbeitgeber weniger Arbeitsplätze abbauen, sie werde allerdings zumindest unmittelbar keine neuen Jobs bringen. Die Nachricht von der Herabstufung ist in Spanien selbst heute übrigens nicht die Topmeldung. Wichtiger sind den Medien die neuen Arbeitsmarktdaten. Die Arbeitslosigkeit ist weiter gestiegen. Auch dass der König an der Hüfte nachoperiert werden musste und dass Trainer Pep Guardiola den FC Barcelona verlassen will, sind heute Nachrichten, die Spanien mehr beschäftigen als die Bewertung durch eine Ratingagentur.
Sparen müssen in Europa auch die Niederlande. An dem Sparpaket war vor einigen Tagen die Regierung von Ministerpräsident Rutte gescheitert. Sie brach auseinander. Jetzt verabschiedete das Parlament doch noch das Konzept. Auf den letzten Drücker. Bis Montag muss der Vollzug an die EU-Kommission nach Brüssel gemeldet sein. Einzelheiten von Ludger Katzmierzak.
Es gibt sie also doch noch, die berühmte niederländische Konsenspolitik, für die in den 90er Jahren mal der Begriff Poldermodell erfunden wurde. Das heißt, wenn nichts mehr geht, setzen sich politische Gegner an einen Tisch und suchen nach Kompromissen. Am Tisch saßen diesmal neben den beiden großen Parteien der gerade gescheiterten Regierung 3 kleine Oppositionsparteien. Mit ihrem Ja zum Haushalt für das kommende Jahr machten sie einen an sich zur Untätigkeit verdammten Ministerpräsidenten wieder handlungsfähig. Premier Mark Rutte sparte daher gestern Nacht nicht mit Lobesworten.
Er ist vandaag iets heel bijzonders gebeurd.
Heute ist etwas ganz Besonderes passiert. In einer außergewöhnlich schwierigen Situation, mit Wahlen vor der Brust, zeigt sich die niederländische Politik von ihrer besten Seite. Und ich möchte sagen, dass sowohl der Finanzminister als auch die 5 Fraktionsvorsitzenden in den zurückliegenden 48 Stunden Unglaubliches geleistet haben. Vor allem haben sie Holland vor einer Schelte aus Brüssel bewahrt. Am kommenden Montag muss der EU ein Maßnahmenkatalog vorlegen, mit dem die Niederländer ihre Neuverschuldung von derzeit 4,7 auf 3% zurückschrauben. Oder anders ausgedrückt, Den Haag muss rund 12 Milliarden Euro einsparen. Das gestern geschnürte Paket verlangt den Bürgern daher einiges ab. Die Mehrwertsteuer wird von 19% auf 21% erhöht. Besserverdiener müssen eine sogenannte Krisenabgabe zahlen. Alkohol und Zigaretten werden teurer. Das Rentenalter wird angehoben und die Beamten stehen vor mindestens einer Nullrunde. Maßnahmen, denen die kleinen Parteien nur zähneknirschend zugestimmt haben. Alexander Pechtold von der sozialliberalen D66.
Ihr habt net ein Kabinett sehen fallen, war ja
andere. Wir haben ein Kabinett stürzen gesehen, gegen das wir 1,5 Jahre agiert haben. Natürlich möchte man da einige Dinge gerne zurückdrehen. Andererseits will man auch miteinander etwas erreichen, also muss man knallhart verhandeln.
Dass ihr ein paar Uhr stevig moet onderhandelen.
In den Verhandlungen konnten die kleinen Parteien einige Sparmaßnahmen stoppen. Die vorgesehenen Kürzungen beim Pflegegeld und in der Sonderschulpädagogik sind vom Tisch. Auch das Budget für die die Entwicklungshilfe bleibt unangetastet. Die geplante Zuzahlung von 9 Euro pro Medikamentenrezept wird ebenfalls nicht kommen. Die Sozialdemokraten und die in aktuellen Meinungsumfragen enorm starken Sozialisten finden trotzdem, dass der normale Bürger durch die gestrige Vereinbarung zu stark belastet wird. Emil Rummer, Fraktionschef der Sozialistischen Partei SP, hat dem Sparpaket daher ein Verfallsdatum verpasst.
Die Verkiesungen sind Beginn September.
Anfang September sind Neuwahlen. Danach wird der Haushalt von links oder rechts neu begutachtet. Ich schlage daher vor, dass der Minister in seinem Brief nach Brüssel dazu schreibt, maximal haltbar bis zum 12. September.
Maximal haltbar bis 12. September.
Gegen das Sparpaket ist natürlich auch Geert Wilders, der mit seinem Nein zu den geplanten Kürzungen die Regierung am vergangenen Montag zu Fall brachte. Er hatte versucht, sich in den Verhandlungen als Bürger des kleinen Mannes zu profilieren. Offenbar erfolglos, denn in Umfragen verliert seine Partei an Boden. Derzeit heißt es Pragmatismus statt Populismus. Damit kehren die Niederländer zurück zu ihren demokratischen Tugenden. Das Poldermodell lebt.
Margot Käßmann ist wieder da. Die frühere IKD-Vorsitzende und hannoversche Landesbischöfin war vor 2 Jahren von ihrem Amt zurückgetreten, weil sie unter Alkoholeinfluss Auto gefahren war. Die kommenden 5 Jahre soll Margot Käßmann nun für die evangelische Kirche das Reformationsjubiläum im Jahr 2017 vorbereiten. Matthias Bertsch war heute bei der Einführung Käßmanns in das neue Amt dabei.
Botschafterin des Rates der evangelischen Kirche in Deutschland für das Reformationsjubiläum 2017. So darf sich Margot Käßmann in den nächsten 5 Jahren nennen. Dabei ist die Bezeichnung Botschafter ein Novum in der Geschichte der EKD, machte der Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider deutlich.
Ausländische Botschafter werden üblicherweise mit Exzellenz angeredet. Ein apostolischer Nuntius, ein päpstlicher Gesandter im Botschafterrang, wird traditionell mit hochwürdigster Exzellenz angeredet. Mach dir keine Hoffnung. Wir als Protestanten tun uns ja auch etwas schwer mit diesen Titeleien. Und ich bin ziemlich sicher, dass sich die Anrede hochwürdigste Exzellenz der Reformation nicht so richtig durchsetzen wird.
Käßmann selbst macht in ihrer Predigt deutlich, dass es ihr weniger um den Titel gehe, als um Inhalte und Worte.
Das Wort aber ist Markenzeichen des Protestantismus. Und kein Wunder, dass alle Projekte zum Reformationsjubiläum künftig unter der Dachmarke am Anfang war das Wort stehen sollen. Wobei mit Verlaub Dachmarkenkampagne auch nicht gerade eine Schönheit unter den Wortschöpfungen ist.
Um die Bedeutung der Reformation zu verstehen, müsse man sich vor Augen halten, welch hohen Stellenwert die Bildung für Luther und die anderen Reformatoren gehabt habe.
Das Wort, das steht ja auch für Denken, Reflektieren, Nachdenken, Verstehen, Fragen dürfen. Heute wird Religion so oft eine Haltung unterstellt nach dem Motto, da darf man nicht fragen, da muss man nur glauben. Fundamentalismus, ob jüdischer, christlicher, islamischer oder hinduistischer Prägung, mag Bildung und Aufklärung nicht. Gegen jedwede Ausprägung von Fundamentalismus aber ist die Kernbotschaft zum Reformationsjubiläum, bitte selbst denken.
Die evangelische Kirche dürfe in ihrem Jubiläum auch keine idealisierte Rückschau betreiben, so die frisch gebackene Botschafterin, sondern müsse sich mit ihrem Bekenntnis zum Wort und zum kritischen Denken den Herausforderungen des säkularen Zeitalters genauso stellen wie den neuen Medien.
In Zeiten von Twitter und Blog ist auch nicht mehr kontrollierbar, was eigentlich gedacht, gefolgert wird, geschweige denn, wer hinter all diesen Kommentaren überhaupt steckt. Aber vielleicht müssen die Kirchen der Reformation diesen Preis zahlen. Vielfalt und Freiheit sind ihre Grundlagen. Sie haben ja gezeigt, dass das Wort nicht einengt, sondern öffnet zum eigenen Fragen, zum Stellungnehmen.
Für Stellungnahmen wird Margot Käßmann in den nächsten 5 Jahren viel Gelegenheit haben. Sie soll in zahllosen Veranstaltungen für das Reformationsjubiläum werben.
Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend wünscht Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.